Liebe Gemeinde, wie viele Fehler haben Sie, hast du in den vergangenen Tagen gemacht, in der vergangenen Woche? Bei Rot die Straße überquert, das Kind zu Unrecht ausgeschimpft, eine Corona-Regel missachtet, einen Geburtstag vergessen. Da kommt schon einiges zusammen, wenn man streng ist. Wie viele Fehler haben Sie, hast du im bisherigen Leben schon gemacht? Mit zeitlichem Abstand vergisst man die kleinen Sachen. Was aber nach Jahren noch mich beschäftigt, was vielleicht mein Leben bis heute prägt, das sind dann schon Fehler größeren Kalibers, Verletzungen, Fehler bei der Berufswahl, bei der Partnerwahl, bei der Wahl des Lieblingsvereins. Ich will euch zu Pfingsten nicht runterziehen. Im Gegenteil, ein bisschen trösten möchte ich uns fehlerbelastete Menschen mit einer Geschichte, die davon erzählt, dass einer Fehler macht, von dem wir das nicht erwarten. Zumindest würde mancher nicht erwarten, dass in einem Gottesdienst davon gesprochen würde. Wir hören von Fehlern Gottes. Um genau zu sein, er macht nicht direkt was falsch, aber er merkt, dass in dem, was er gemacht hat, Fehler stecken. Die, und jetzt kommt's, die korrigiert werden müssen, damit es gut weitergehen kann. Die Bibel beginnt mit der Erzählung vom Beginn der Welt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und alles ist gut. Bleibt aber nicht gut. In vier Geschichten wird erzählt, was schiefläuft und wie Gott darauf reagiert und sein Werk anpasst. 11 Kapitel im ersten Buch Mose handeln davon, wie der Mensch seine paradiesische Unschuld und Naivität verliert und zugleich Freiheit gewinnt. Der Mensch wird quasi erwachsen. Dass diese, man nennt sie Urgeschichten, nicht historische Berichte sein wollen, dass sie nicht wirklich so passiert sind, das dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Die biblische Urgeschichte ist eine Geschichte. Mehrere Geschichten, die zeigen, die bebildern, wie der Mensch ist und wie Gott ist. Einer, der wandlungsfähig, anpassungsfähig, einer, der lebendig ist, lebendig reagiert auf Störungen. Die ersten Menschen wollen mehr, als sie haben. Nicht nur satt essen und trinken, sondern auch Wissen, Erkenntnis. Darum greifen sie nach den Früchten vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und können nicht im Paradies bleiben, entdecken aber dafür die Welt. Dann werden Kinder geboren, die zweite Generation in der Menschheitsgeschichte und schon das erste Verbrechen. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Nun ist die Schuld in der Welt schwere Schuld. Kain wird bestraft und darf doch weiterleben. Wie Gott weiterlebt mit der dunklen Seite seiner Mitmenschenkinder. Ja, Gott lernt dazu. Der totale Neuanfang, alles auf Null, gelingt nicht. Nach der großen Sintflut, die Noah und die Seinen in der Arche überleben, da gesteht Gott sich selbst ein, nie wieder. Gott erkennt, Freiheit geht nur zusammen mit der Freiheit, auch schuldig zu werden, Fehler zu machen. Und so schließt Gott den Bund mit dem fehlerhaften Menschen und der Regenbogen leuchtet. Und dann kommt noch die vierte Geschichte in der Reihe göttlicher Selbstkorrekturen. Die Geschichte mit dem Turm. 1. Mose, Genesis 11, 1 bis 9. Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache mit ein und denselben Wörtern. Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Shinar. Dort ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander, kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie: Los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der Herr sagte: Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf! Lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deshalb nennt man sie Babel, das heißt Durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen durcheinander gebracht. Und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut. Kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Eine Geschichte aus mythischer Urzeit. Es gibt auf der Welt nur eine Sprache, eine Gemeinschaft, ein Volk und jetzt will man hoch hinaus. Einigkeit macht stark, ein gemeinsamer Wille. Wie immer, wenn etwas groß und einheitlich und mächtig ist, riecht man schon die leise Angst davor, dass das System bröckeln könnte. Eben darum muss was Monumentales her. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Wo es zu riesig werden soll, ist das Selbstbewusstsein meist nicht allzu groß. Wie oft kaschiert äußerlicher Protz die innere Angst? Und natürlich bleibt die Realität weit zurück hinter den Erwartungen. Unsere Geschichte macht das deutlich mit feinem Humor. Die Menschen wollen bis zum Himmel bauen, bis zu Gott, nach dem Motto: Sieh mal Gott, hier sind wir. Der große Gott im Himmel, der muss, um den Turm zu sehen, aber erst einmal vom Himmel herabkommen, um überhaupt in den Blick zu bekommen, was die kleinen Menschlein da treiben. Als Gott hinguckt und das Werk betrachtet, ist er not amused und bestraft. Nein, es ist keine Strafe. Es ist keine Strafe, die folgt. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt der Menschen auf dem Weg zur Menschwerdung, der hier ein bisschen märchenhaft erzählt wird. Gott korrigiert nochmal. Die Einheitsgesellschaft, alle dieselbe Sprache, alle dasselbe Ziel, alle derselbe Plan, die tut dem Menschen nicht gut. Mit kommt und los fingen die Turmbauer an, mit auf geht Gott ans Werk und sorgt für Sprachverwirrung, Sprachenvielfalt. Und darin liegt kein Fluch, keine Strafe, sondern Segen. In der Vielfalt der Sprachen und Kulturen liegt Segen. Der Fluch liegt eher auf Systemen, die Gleichförmigkeit und Einheitlichkeit und totale Gemeinschaft anstreben und fordern. Geht nicht gut auf Dauer. Weder in der Politik, noch in der Kultur, noch in der Kirche. Vielfalt tut gut. Übrigens auch in der Kirchengemeinde, auch in Kirchenrat und Gemeindevertretung. Das ist ein Segen, dass da Menschen zusammenkommen, die unterschiedlich leben und glauben. Menschen mit verschiedenen Herkünften, aus Kasachstan und Bielefeld, aus Schwaben und Suttrup. Nicht der Monumentalturm, der in den Himmel ragt, sollte das Leitbild für Kirche und Gemeinde sein, sondern eher der bunte Marktplatz, so wie der Marktplatz in Jerusalem, auf den die Leute zusammenströmen, um die Jünger zu hören, die von Jesus erzählen, mutig und verständlich. Oft wird die Pfingstgeschichte, die wir in der Lesung gehört haben, verstanden als Aufhebung der babylonischen Sprachverwirrung. Das ist ein Missverständnis. Das Sprachenwunder von Pfingsten hebt die Sprachenverwirrung von Babel nicht auf. Die Vielfalt der Sprachen bleibt und die Zerstreuung auch. Es bleibt das mühsame Sprachenlernen, aber auch die Faszination an fremden Kulturen und Ländern. Es bleiben die Missverständnisse zwischen Menschen, das Ringen um gegenseitiges Verstehen, aber es bleiben auch die bereichernden Gespräche zwischen verschiedenen Menschen mit unterschiedlicher Meinung. Es bleibt die Vielfalt und die Zerstreuung auch der Kirchen. Es gibt nicht die eine Kirche auf Erden. Eine Kirche mit diesem Anspruch wäre eine Turm von Babel-Kirche, die sich selbst einen Namen machen will, statt einfach da zu sein für Gott und für Menschen. Die Kirche, die an Pfingsten ihren Anfang nimmt, ist die Kirche der Vielfalt. Die Kirche, in der viele Menschen in vielen Sprachen, in vielen verschiedenen Arten und Weisen versuchen, das zu leben und weiterzusagen, was Jesus uns vorgelebt und vorgesagt hat, immer von Neuem. Amen.